Willkommen bei der ersten Session der Infoküche. Heute mit Chefköchinnen Eva Zangerle, Dominik Bacher und Wolfgang Gassler.
Amis Göll zum Beginn, dem Gruß aus der Küche.
Steve Jobs ist tot.
Richtig, weiß mittlerweile aber jeder. Drum wollen wir mit einem kleinen Zitat von Richard Stallman beginnen, dem Erfinder von GNU not Unix, wer es kennt, oder der Free Software. Und er ist relativ bekannt für seine radikalen Aussagen, war kürzlich in Innsbruck zur 10-Jahres-Feier vom Institut für Informatik. Und er hat sich so geäußert zum Steve Jobs, seinem Tod. Ich darf zitieren: Ich bin nicht froh, dass er tot ist, aber ich bin froh, dass er weg ist. Und zusätzlich hat er noch gesagt: Niemand verdient den Tod, nicht Jobs, nicht Mr. Bill, nicht einmal Leute, die Schlimmeres getan haben. Aber wir alle haben das Ende des bösartigen Einflusses auf die Computerwelt verdient.
Damit hat er sich ein Denkmal gesetzt mit diesem Spruch.
Definitiv. Ja. Damit wollen wir auch weiterfahren, gleich einmal zur Vorstellung, nachdem das die erste Sendung von der Infoküche ist. Die Vorstellung unserer Chefköche, die heute anwesend sind, und der Chefköchin. Ich darf vielleicht beginnen mit dem, was uns alle betrifft, und zwar: Wir sind alle aus Innsbruck, von der Universität Innsbruck, vom Institut für Informatik, und wir arbeiten alle bei der Forschungsgruppe Datenbanken und Informationssysteme, beschäftigen uns daher mit Informationssystemen, mit Datenbanken, mit Wissensspeicherung und dem ganzen Bereichen, die da dahinter stehen. Vielleicht könnt ihr euch, Dominik und Eva, einmal kurz vorstellen in Bezug, was ihr dann im Speziellen macht. Eva?
Ja, hi. Mein Forschungsgebiet in einem Satz, oder mein Ziel in der Forschung, ist es, den User bei der Eingabe und beim Strukturieren seiner Daten, seiner Informationen zu unterstützen.
Okay, danke, Dominik.
Hallo auch an alle. Mein Ziel ist es, große Netzwerke, sowas als Beispiel mal Facebook, große vernetzte Daten zu speichern und das möglichst effizient zu tun und da neue Wege zu finden, wie man das verbessern kann.
Okay, dann darf ich nur kurz. Ich beschäftige mich im Großen und Ganzen mit der Speicherung von Wissen, wie man das sinnvoll abfragen kann und analysieren kann, wie man das allen zugänglich machen kann. Und was da natürlich neben dem reinen technischen Speichern immer mitspielt, ist, wie kann man da die Usability verbessern, dass man wirklich Wissen möglichst einfach zugänglich macht und wie man das eben im Web mit einer guten Usability machen kann. Weitere Details zu den Chefköchinnen gibt es natürlich auch unter infoküche.at, also mit UE geschrieben. Da gibt es auch weitere Informationen zum Podcast, zu den Autoren und zu den Inhalten. Vielleicht kurz zur Erklärung: Was ist die Infoküche? Was steht so auf unserem Speiseplan? Was wollen wir in Zukunft backen, kochen, zusammenmixen? Die Idee hinter dem ganzen Podcast ist, dass man die Forschung ein bisschen nach außen bringt, auch in Richtung Wirtschaft, weil es heißt immer, die Wirtschaft und die Forschung können nicht miteinander. Die Forschung ist sehr trocken und bringt nicht viel der Wirtschaft. Wir wollen das Gegenteil beweisen und wollen einfach ein bisschen aus der Forschung nach außen gehen und das so an euch Hörer bringen, dass ihr seht, dass auch in der Wissenschaft sinnvolle Sachen gemacht werden und nicht nur Geld beim Fenster hinausgeschmissen wird.
In diesem Sinne auch sei erwähnt, dass wir uns hoffentlich bemühen können, die Fachbegriffe der wissenschaftlichen Welt zu übersetzen, beziehungsweise sie ganz wegzulassen, dass uns auch die Hörer, die jetzt nicht so sehr in der Wissenschaft verhaftet sind, zuhören können und auch verstehen, von was wir reden. Das wäre das Ziel dieses Podcasts.
Und wir werden uns im Großen und Ganzen natürlich auf Informationssysteme spezialisieren, weil das einfach unsere Forschungsgebiete sind, aber wir sind natürlich auch offen für andere Bereiche. Es fällt da sehr viel in der Informationssysteme hinein. Ich weiß nicht, Dominik, was wäre deine Definition? Was ist das Forschungsgebiet Informationssysteme?
Also ich würde es so definieren. Also vor allem, wir haben ja Datenbanken, Informationssysteme, da müssen wir uns immer abgrenzen. Informationssysteme ist ein weiter Begriff, während die Datenbank zur Datenhaltung und zum effizienten Abfragen unten liegt. Bei einem Informationssystem geht es beim Informationssystem in meinen Augen zumindest um die generelle Fragestellung, was, was will ich jetzt eigentlich mit diesen Daten, die ich in dieser Datenbank habe, anfangen? Also ein klassisches Beispiel für Informationssysteme ist jede Art von Suchmaschine, ja, ob Google oder sonst was. Das ist ein klassisches Informationssystem. Aber auch zum Beispiel YouTube oder irgendwelche, wir kommen dann nochmal später drauf, Recommendation-Geschichten. Das sind so Sachen, die sind anwendungsspezifisch. Also da geht es um die Anwendung und nicht so sehr um die Datenbanktechnik im Hintergrund.
Also wenn man das so global sagen kann, alles, mit dem wir täglich im Internet zu tun haben, sind Informationssysteme.
Ja, sehr weiter Begriff. Trotzdem muss man sagen, glaube ich, heute als Informationssystem denkt jeder sofort an Google, oder?
Definitiv. So, Suchmaschinen sind ein sehr wichtiges Thema, das wir ja auch auf der Uni in der Forschung natürlich drinnen haben, dieses Thema. Eva, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu Dominiks Definition Informationssysteme?
Ja, vielleicht, dass Informationssysteme nicht nur online sind, sondern natürlich auch in Firmen intern zum Beispiel, in Intranets zum Beispiel zum Einsatz kommen. Also vielleicht nicht nur die Abgrenzung in puncto online.
Auf jeden Fall, ja.
Dann kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie, Neues aus der Küche, unserer News-Kategorie. Was gibt es Neues im Bereich Datenbanken und Informationssysteme? Jetzt ist es unsere erste Sendung. Jetzt kann man schwer sagen, was ist passiert seit unserer letzten Sendung in den ein, zwei Wochen.
Wir könnten die letzten 30 Jahre beschreiben, schnell im Schnelldurchlauf.
Wir könnten natürlich die letzten 30 Jahre beschreiben. Nachdem das aber auch den Rahmen etwas sprengen würde vom Podcast, haben wir uns entschieden, eine News euch näher zu bringen, die mir kürzlich unter die Finger gekommen ist, und zwar eine Umfrage vom Software- und Support-Verlag. Kennt man vielleicht, die machen das PHP-Magazin und das Java-Magazin. Und die haben die Leser gefragt, beziehungsweise die Besucher der Webseite, NoSQL, Hype oder Zukunftsmodell. Jetzt wissen wir alle, NoSQL ist derzeit wirklich das Thema im Datenbankbereich, würde ich fast sagen. Und sehr interessant, 66% haben gesagt, NoSQL ist und bleibt eine nützliche Ergänzung zu relationalen Datenbanken. Und nur 18% haben gesagt, NoSQL-Datenbank gehört die Zukunft. Also eindeutiger Trend, dass die NoSQL-Datenbanken eigentlich nur eine Ergänzung sind und die Global Players, die großen relationalen Datenbanken, Oracle oder MySQL oder DB2, weiterhin sehr wichtig bleiben. Wie seht ihr das?
Wobei ganz wichtig ist, zu sagen, dass das jetzt keine Studie von IBM oder Oracle ist. Also das ist jetzt wirklich nur von Java-Entwicklern.
Wer natürlich teilgenommen haben, wissen wir jetzt nicht. Es waren, glaube ich, 292 Teilnehmer, haben wir da aufgeschrieben. Wer das natürlich gewesen ist, wissen wir nicht. Aber es waren höchstwahrscheinlich Entwickler, wobei das natürlich auch widerspiegelt, was die Entwickler so machen.
Ja, ich finde, das Ergebnis ist zu erwarten, weil so viele Systeme auf relationalen Datenbanken basieren, die einerseits nicht so schnell umgestellt werden können und andererseits macht es bei vielen Systemen, glaube ich, einfach keinen Sinn, vom relationalen System wegzuwechseln auf irgendeine NoSQL-Datenbank.
Definitiv, also ich sehe das auch so, gewisse Anwendungsbereiche, da macht es definitiv Sinn, aber es gibt auch Bereiche wie Banken oder Ähnliches, wo die Frage ist, arbeitet man mit solchen Datenbanksystemen? Also die zielen schon auf einen gewissen Markt ab.
Ja, wobei das Bankenbeispiel das klassisch relational ist. Ne?
Eben, das ist klassisch relational. Aber ich glaube, die großen Player verlieren auf jeden Fall ihre Marktmacht in vielen Bereichen, da glaube ich doch viele, auch kleine Entwickler oder kleine Startup-Firmen, auf diese alternativen Systeme durchaus aufspringen.
Vor allem, weil es natürlich billiger sind.
Richtig. Ja. Definitiv, wenn man mal weiß, was Oracle so verlangt, das sind schon andere Preiskategorien.
Also man muss sagen, billiger im Sinne von, schon ganz klar, ich meine, auch Oracle hat eine freie Version, soweit ich weiß, so wie MySQL, aber wenn man halt aus diesen Bereichen rauskommt, die frei sind, dann wird es erst nur schnell teuer.
Ja, ne? Also
vor allem was Verteilung angeht und so weiter.
Ja, die Kern zahlen zu müssen, ist, glaube ich, für viele Firmen schon ein Ausschlusskriterium. Zum Beispiel für Oracle.
Also die meisten freien Versionen meines Wissens, die hören auf, sobald man was Größeres als das private Telefonbuch darin abbilden will. Sogar MySQL hat jetzt kürzlich, beziehungsweise Oracle, die ja MySQL über Sun aufgekauft haben announced, dass die kostenpflichtige Version jetzt neue Features bekommt, die die Open-Source-Version nicht bekommt. Also da sieht man auch schon den klassischen Weg von Oracle,
der gefahren wird. Trotzdem ist eine gute Überleitung zum MySQL, weil da gibt es auch eine Neuigkeit. Und zwar die Memcached API, also letztendlich eine gewisse Schicht über MySQL drüber nochmal, die eben auch NoSQL-mäßig arbeitet, um eine gewisse Beschleunigung herauszubringen. Und da sieht man auch, dass eben auch bei MySQL der NoSQL-Zug sozusagen gerade angekommen ist und dass auch in dem Bereich viel, viel gearbeitet wird oder integriert wird in das Relationalsystem.
Ja, und wie erwähnt, also Oracle bringt eine neue Key-Value-Datenbank heraus. Also da ist einiges in Bewegung, auch bei den Global Players. Jetzt Frage an die Eva, nachdem die Eva ja auch Autorin eines MySQL-Buches ist, macht es noch Sinn, ein relationales Buch zu schreiben oder sollte man eigentlich eh nur mehr NoSQL-Bücher schreiben?
Oder nur mehr nicht Bücher schreiben, sondern auch verwenden, das wäre ja die Frage. Also nur mehr NoSQL oder nur mehr relational?
Natürlich macht es noch Sinn, relationale Datenbanken zu verwenden und auch darüber ein Buch zu schreiben und vor allem es zu lesen. Insbesondere deshalb, weil auch wenn dieser NoSQL-Hype immer mehr zunimmt, es ganz, ganz viele Anwendungen immer noch gibt, die relational viel besser oder schneller umgesetzt werden können. Auf der anderen Seite, relational ist ja nicht schlecht, es ist nur nicht so gehypt, wie NoSQL das im Moment gehypt wird. Wenn man an viele starre Unternehmen denkt, die werden sich mit Sicherheit nicht in den nächsten 10, 20 Jahren umsteigen, einfach weil never change a running system.
Definitiv, wir wissen ja alle, bei den Banken sind nur wesentlich ältere Systeme im Einsatz, hierarchische Systeme, IMS oder ähnliches. Also die müssen zuerst mal schauen, dass sie auf das relationale System umsteigen können. Also da wird sicher noch einige Zeit vergehen, aber in gewissen Marktbereichen können diese NoSQL-Datenbanken sicher einiges vom Markt abschneiden, würde ich sagen.
Ja, aber ich würde sagen, wir können jetzt die Nachrichtenecke.
Ja, vielleicht noch ein Detail zu unserer AmuSQL, zu Richard Stallman, ja. Gleich zu dieser netten Aussage gegenüber Steve Jobs. Also es gibt bereits nur der Vollständigkeit halber auch aus den eigenen Reihen bereits Kritik an seiner Aussage. Also da gibt es bereits Stimmen, die eine Abspaltung der Free Software Foundation fordern und zum Beispiel ein Kommentar auf dem recht bekannten Blog Read Write Web sagt, es ist Zeit, dass sich die freie Softwarewelt eine neue Stimme sucht. Also es ist definitiv, dass auch nicht jeder mit diesen Worten von Richard Stallman einverstanden ist.
Außerdem, also meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass ich Steve Jobs und Stallman nicht wirklich viel schenken, weil wir haben halt beide ihre Meinung oder hatten ihre Meinung und von der sind sie kaum abgewichen, sagen wir es mal so, bloß haben sie halt verschiedene Meinungen. Also sie schenken sich, glaube ich, beide nichts. Ja. Also es kann man jetzt positiv oder negativ sehen, auf jeden Fall. Naja, wer mir nicht glaubt, kann sich Stallman mal live anschauen. Dann
es war definitiv eine Erfahrung, wie er in Innsbruck gesprochen hat. Es müsste eigentlich eine Aufzeichnung geben, aber sonst findet man im Internet sicher auch zahlreiche Aufzeichnungen. Aber ich werde nochmal recherchieren und
ja, vielleicht kann man einen Link oder so,
wenn wir das in die Shownotes reinstellen. Aber jetzt zu etwas wirklich Positivem und zwar zu unserer Gastköchin heute, die Eva. Zu unserem Hauptthema heute vom Podcast in der Infoküche Recommendations. Recommendations sagt jetzt vielleicht vielen noch nichts. Vielleicht, Eva, kannst du dir ganz kurz vorstellen, was du in dem Bereich machst und an was du da forschst und vielleicht auch gleich, was sind Recommendations, was bringen sie uns, brauchen wir sie und wie kriegen wir sie wieder los?
Ja, wie schon gesagt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Informatik. Meine Forschungsarbeit beschäftigt sich mit den sogenannten Recommender Systems, auf Deutsch Empfehlungssystemen, die uns eigentlich im tagtäglichen Leben, im Alltag immer wieder begegnen. Beispielsweise wenn man Bücher auf Amazon kauft, dann sieht man immer wieder Empfehlungen von Büchern, die vielleicht für einen auch interessant wären, auf die man sonst nicht gestoßen wäre. Und genau dahinter liegt ein sogenanntes Recommender-System. Also
das Hinführen des... Und an dem Bereich forschst du?
Genau, ja.
Das heißt, du schickst mir diese E-Mails von Amazon mit meinen Buchvorschlägen?
So oder so ähnlich, ja.
Okay. Wenn das bei Amazon schon so gut funktioniert, weil diese E-Mails, die ich da bekomme, stimmen erschreckenderweise sehr... und treffen das ziemlich genau, was ich mir wirklich anschaue und was ich eventuell auch gerne hätte. Warum forscht man da an der Universität noch an solchen Bereichen? Macht das Sinn, wenn Amazon das schon perfekt macht?
Sie machen es nicht perfekt, zum einen. Also es gibt noch Potenzial, das man ausschöpfen kann. Zum anderen ist der einfachste Anwendungsfall von Recommender Systems immer dieses weitere Produkte vorschlagen. Aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass sich dieses Feld auch auf ganz, ganz viele andere Anwendungen und Gebiete ausweiten lässt. Beispielsweise über die Social Media, Social Network Ecke, wo in puncto Recommender System in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert ist.
Da wäre ja zum Beispiel YouTube auch ein gutes Beispiel, oder?
Genau, diese Vorschläge von weiteren interessanten Videos auf YouTube ist genauso ein Recommender System.
Kann man da irgendwo einen Unterschied zwischen YouTube und Amazon ziehen, so wie im Vorgehen her? Oder ist das absolut das Gleiche, was da im Hintergrund läuft? Von der Technik hinter? Nein, nur von der Aktualität her. Also Bücher sind ja irgendwo doch relativ starr verwandt miteinander, aber jetzt, wenn jetzt eben Steve Jobs stirbt oder so, dann muss das ja irgendwie schnell reagieren können. Ne?
Grundsätzlich machen die beiden Systeme das Gleiche. Mhm. Der Vorteil von YouTube ist, dass sie ein relativ einfaches System fahren, mit dem es ihnen erlaubt, sehr, sehr aktuell das Ganze zu halten. Das heißt, die Recommendations sind meistens nur wenige Stunden alt. Bei Amazon, die müssen vorberechnen, weil sie einfach so ihre Datenmengen haben, dass sie das teilweise über Nacht berechnen müssen, um es dann am nächsten Tag zu haben.
Du warst auch auf zwei Konferenzen, die jetzt gerade stattgefunden haben, in Singapur und in Spanien, stimmt das? Ja. Die beide irgendwo in dem Themenbereich einzuordnen sind, vielleicht kannst du da uns kurz erzählen, erstens, was sind das für Konferenzen und was macht man da so?
Was waren das für Konferenzen? Das war einerseits die UMAP, also das steht für User Modeling, Adaptation and Personalization, also die Modellierung des Benutzers und das Adaptieren und Anpassen von Systemen an den Nutzer. Das war die eine Konferenz und zum anderen auf der Social Informatics Konferenz in Singapur, die beide einen relativ ähnlichen relativ ähnliches Gebiet abdecken, was die Inhalte anbelangt.
Was versteht man unter Social Informatics? Ist das jetzt nur Recommendation mit einem neuen Wort oder geht das weiter?
Nein, das geht viel weiter. Das hat auch einen Ursprung in der Soziologie beispielsweise. Wie gehen Menschen mit sozialen Netzwerken um? Was für neue Charakteristika ergeben sich in sozialen Netzwerken, online zum Beispiel, im Gegensatz zu Offline-Netzwerken? Also das ist durchaus Forschungsgebiete übergreifendes.
Also da hockt auch ein Psychologe und beschäftigt sich damit, wie der User quasi wie das auf den User wirkt oder was er gerne machen würde oder wie er sich einbringen kann und wie es funktioniert.
Okay. Zur Erklärung jetzt gerade für die es nicht wissen, was tut man als Forscher bei so einer Konferenz, außer einen netten Ausflug nach Singapur und nach Spanien zu machen?
sehr ketzerische Frage. Was man da macht, man fährt hin und hört sich alle anderen Vorträge an. Man präsentiert natürlich seine eigene Arbeit und vor allem nützt man die Kaffeepausen, um Kontakte zu knüpfen.
Das heißt, du hast deine eigenen Arbeiten dort präsentiert?
Natürlich.
Und was waren da so thematische Schwerpunkte in den Konferenzen? Also was gibt es jetzt da Neues forschungstechnisch? Ich meine, dort werden immer die neuesten Sachen präsentiert, woran Forscher derzeit arbeiten. Was gibt es da irgendwie für neue Richtungen oder wohin entwickelt sich die ganze Recommendations-Ecke?
Ja, ich glaube, so Trending Topics so quasi, also sehr, sehr aktuell sind im Moment alle Arten von Anwendungen, die auf sozialen Netzwerken wie Facebook, wie Twitter, YouTube und so weiter basieren. Die sind natürlich sehr gefragt. Aber auch kritische Stimmen, die sagen, wie weit kann man denn mit sowas gehen? Wie weit darf man denn da gehen, zum Beispiel bei Recommendations?
Da gibt es ja auch, jetzt gab es auch in den News, dass, ich glaube, in New York wo man schon sagte, dieser Film, der Minority Report, also für die, die ihn nicht kennen, da geht es darum, dass man eben gewisse Verbrechen voraussehen kann und den Verbrecher quasi, bevor er die Tat, also von mir aus ein Mord begeht, ins Gefängnis steckt, weil er es ja tun wollte. Und dass das in Ansätzen schon heute Realität ist, weil man eben aus Daten in Großstädten, die einem sagen, ja, in dem Bereich sind die Gruppierungen und es gibt die und die Feste, Feste oder Conventions von gewissen Leuten, dass man da aufpassen muss. Also hier wäre es vielleicht interessant, die Polizeipräsenz zu erhöhen im Vorhinein, also vor was passiert. Und ich glaube, das ist ja auch ein aktuelles Fach oder ein aktuelles Gebiet in dem Bereich. Oder kannst du uns dazu was sagen? War das ein Thema damals?
Ja, das kann man unter der Überschrift Crime Mining zusammenfassen. Also das Durchwühlen des ganzen Webs zum Beispiel oder auch von Datenbanken, um eben Beispiel Terrorismus oder sonstige Verbrechen im Vorhinein voraussagen zu können. Im Speziellen war ein Vortrag auf der Konferenz in Singapur, der sich damit beschäftigt hat, wie man im Netz Spuren von Verbrechern finden kann, die beispielsweise online bestimmte Verbrechen besprechen oder vorab planen. Und die haben sich damit beschäftigt, wie man das Ganze vielleicht ein wenig voraussehen kann.
Aus welchem Land waren diese Forscher?
Aus Amerika.
Ja, da gibt es noch Geld für sowas, sehr viel Geld seit dem 11. September.
Genau, da kann man noch richtig viel Geld als Forscher bekommen, wenn man in dem Bereich tätig ist.
Wobei jetzt man immer sagen muss, natürlich, also bevor wir jetzt diese eher ethische Frage da abdriften, sicher, das würde auch den Podcast, glaube ich, sprengen, wenn man sich jetzt da genau mit beschäftigt.
Definitiv.
Aber diese ganzen Algorithmen sind natürlich für beides einsetzbar. Es gibt natürlich Bereiche, in denen es schon sehr wichtig ist, auch bei uns in der Forschung, schnell rauszufinden, in welchen Forschungsbereichen welche Leute wichtig sind. Also wenn ich mich in einen neuen Forschungsbereich einarbeiten muss, dann kriegt man das sehr oft durch Konferenzen mit, aber wenn man das durch Papers nur macht, was die Hauptarbeit eigentlich ist, dann dauert es doch seine Zeit, bis man merkt, dieses Paper ist wichtig, diese Leute sind wichtig. Und da sind ja diese Algorithmen genau eigentlich auch das Richtige, um diese Leute automatisch mir vorschlagen zu lassen.
Also ich suche in dem Fall nicht die Verbrecher, sondern die Genies und die Schlauenköpfe der Welt anhand ihrer Publikationen. Jetzt die Eva hat zuerst gesagt, soziale Netze, Eva, Twitter, Facebook, was kann ich da vorschlagen? Ich
mein, alles. Vom Benutzer von Freunden auf Facebook bis zu interessanten Usern auf Twitter, die vielleicht für mich interessante Informationen posten. Zum Beispiel eine Forschungsarbeit hat sich damit beschäftigt, wie kann ich sogenannte Hubs, also Benutzer mit ganz, ganz vielen Followern auf Twitter, finden, mit dem Ziel einfach, dass ich meine Twitter-Messages möglichst schnell an möglichst viele Personen senden kann oder verteilen kann.
Zu dem Thema haben wir auch ein Projekt bei uns in Innsbruck, beziehungsweise nicht nur eines, wir sind sehr stark in der Recommendations-Ecke drinnen. Eva, du hast ja auch bei der Konferenz so ein Konzept vorgeschlagen bezüglich Twitter. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, worum es da geht.
Ja, Twitter, dieses soziale Netzwerk, diese soziale Plattform, die es Usern ermöglicht, einfach 140 zeichenlange Messages zu schicken, erfreut sich enormer Beliebtheit in den letzten Jahren. Es gibt Tage, an denen bis zu 140 Millionen Messages gesendet werden. Und in diesen 140 Millionen Messages ist nur ganz, ganz wenig Struktur vorhanden. Das heißt, es wird mir eigentlich nicht ermöglicht, gewissen Konversationen über ein gewisses Thema zum Beispiel zu folgen. Und die Twitter-Community hat sich dann eines einfachen Tricks bedient. Sie haben sogenannte Hashtags eingeführt, also die Raute und dann einen bestimmten Begriff, also zum Beispiel das Thema der Konversation oder dieses Streams. Und diese Hashtags sind sehr, sehr uneinheitlich über alle Messages. Das heißt zum Beispiel, dass manche User zum Beispiel beim Posten über die Tour de France #TDF schreiben und andere schreiben Tour de France. Beide meinen aber eigentlich das Gleiche.
Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ich schreibe jetzt irgendeine Message, juhu, Armstrong fährt zwar nicht mehr, glaube ich, aber oder wieder, hat gewonnen und dann schreibe ich dahinter dieses Raute-Symbol und DDF zum Beispiel für Tour de France.
Ist einfach Teil der Message. So ein
Hashtag. Und jemand anderer schreibt, ich mag Armstrong gar nicht und schreibt #TourDeFrance ausgeschrieben.
Die reden also eigentlich vom gleichen Thema, nur verwenden sie verschiedene Hashtags. Und mein Ziel oder das Ziel meiner Arbeit war es dann, dieses Hashtag-Vokabular, also die Summe aller Hashtags, zu vereinheitlichen, dass eben solche solche Sachen nicht mehr passieren. Warum sollte man das machen? Ganz einfach, wenn ich nach TDF suche, dann komme ich nicht zu Tweets, die zum Beispiel mit Tour de France gehashtaggt sind. Und das Ziel wäre natürlich, dass ich alle relevanten Tweets finden kann.
Und wie erreicht man das, dass da gleiche Hashtags verwendet werden?
Macht es ganz einfach so, dass die User die richtigen oder passende Hashtags gerecommended bekommen. Das heißt, ich schlage einfach vor, lieber User, das wäre eigentlich richtig passend, dieser Hashtag, möchtest du nicht diesen verwenden?
Also schon bei der Eingabe,
wenn genau, der so ja, direkt bei der kurze Eingabe.
Message schreibt. Wir haben auch noch ein sehr ähnliches Projekt bei uns in der Forschungsgruppe Davies Database and Information Systems, das sich Snoopy-Projekt nennt, beschäftigt sich auch mit solchen Vorschlagssystemen. Und zwar wollen wir hier Struktur vorschlagen, das ist so ähnlich wie bei den Hashtags. Wir schlagen da Struktur vor, wenn es um Wissensspeicherung geht. Und wir wollen da eben auch erreichen, dass das Wissen möglichst einheitlich gespeichert wird. Da wird der Benutzer schon während der Eingabe unterstützt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Wikipedia hernimmt als Plattform, dann geben wir da bereits bei der Eingabe dem Benutzer eine Hilfestellung, wie er Sachen strukturieren kann, so dass es der Computer auch verstehen kann später. Damit uns der Computer bei einer Suchmaschine, bei einer intelligenten Suchmaschine zum Beispiel auch wieder helfen kann, gewisse Informationen zu finden.
Jetzt gibt es da einiges an Forschungsprototypen, die im Bereich arbeiten, haben wir jetzt gehört. Aber vielleicht wäre ganz interessant, gibt es irgendwelche Projekte, die man jetzt einfach mal ausprobieren kann, also was über einen Forschungsprototypen hinausgeht, dass man vielleicht da mal kurz drauf eingehen?
Also es gibt jetzt, es gibt viele Applikationen oder auch Suchmaschinen, die bereits vieles aus dem Bereich mit einbeziehen. Also wenn man jetzt bei der semantischen Suche bleibt.
Was ist semantische Suche?
Also semantische Suche ist jetzt genau das, dass der Computer versucht, Informationen zu verstehen selber und zu verknüpfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Suchanfrage stellen würde, ich will alle Städte über 10.000 Einwohner, also die über 10.000 Einwohner haben und einen weiblichen Bürgermeister mit einem Doktor als akademischen Titel, dann kann uns das Google derzeit nicht beantworten. Es gibt aber semantische Suchmaschinen, die genau in diese Richtung gehen, aber die brauchen dementsprechend ein strukturiertes Wissen, was darunter liegt. Also da gibt es einige Prototypen, die können wir auch gerne verlinken. Wolfram Alpha ist eigentlich auch so eine Suchmaschine.
Ja, wobei das natürlich, also Wolfram Alpha auch nichts mit Google zu tun hat und auch nichts mit semantischer Suche zu tun hat, sondern eher mit Zusammenfassen richtiger Informationen.
Richtig, also semantische Suche fasst eigentlich auch nur Informationen zusammen, aber sie muss sie dafür verstehen. Wolfram Alpha geht halt sehr in die mathematische Richtung, statistische Werte, die sind einfacher zu verstehen natürlich als allgemeines Wissen. Ja. Wenn man jetzt auf die Recommendations-Seite geht, was es da gibt, Eva, vielleicht kannst du kurz erklären oder erzählen, was gibt es da? Oder wenn man jetzt zum Beispiel einfach Programmierer ist und sagt, ich würde jetzt gern Recommendations irgendwie in mein Produkt, in meine Software einbauen, wie kann ich da dran gehen oder was kann ich da machen? Wo kriege ich Informationen?
Ja, grundsätzlich, Onkel Google ist dein Freund. Es gibt allerdings auch einige Einstiegspapers, die vielleicht zum Einsteigen ganz, ganz interessant sind. Das ist einerseits, ich nenne vielleicht einfach mal zwei, das Grundpaper aller Recommender Systems, das ist schon 1997 verfasst worden von Paul Resnick. Das ist in den Communications of the ACM, also von der amerikanischen Computergesellschaft, publiziert worden und nennt sich schlicht und einfach Recommender Systems. Das war das erste Mal, dass Recommender Systems in der Literatur vorgekommen sind.
Jetzt, das ist schon sehr wissenschaftlich. Kann man sowas lesen als Programmierer? Kann ich mir das zutrauen, dass ich sowas durchliest?
Das ist sehr einfach zu lesen. Das beschreibt nur die Motivation und das Grundprinzip, ja. Wenn man sich vielleicht über ein etwas fortgeschritteneres Paper darüber hinaus traut, dann gäbe es noch ein, zwei Survey-Papers, die man vielleicht verlinken können.
Also zur Erklärung, Survey-Paper nennen sich Übersichtspaper und wenn der Begriff Paper auch nicht sagt, also Paper sind diese Artikel, diese Publikationen, die Wissenschaftler machen, das sind meistens einfach 10 Seiten, wo ein bisschen eingeleitet wird, das Problem beschrieben wird und die Lösung beschrieben wird. Also das ist ein Paper und ein Survey Paper oder Overview Paper bietet eben einen Überblick über verschiedenste Ansätze.
Genau.
Und so kann man sich als Programmierer vielleicht, also wenn man sich da ein bisschen reinhängt, und so kann man sich aus der wissenschaftlichen Welt eigentlich sehr viel holen. Es gibt da auch als kleiner Tipp Google Scholar, das ist eine eigene Suche zu diesen Papers. Wenn man da mal einen Begriff eingibt, egal um was es geht, kann man sich sehr viel Input aus der wissenschaftlichen Welt holen. Also da findet man wirklich sehr viele Informationen, die man halt dann einfach in die Praxis umsetzen muss.
Wenn man jetzt aber nicht nur sich durch irrsinnig komplizierte Papers durchquälen will und einfach mal den Hands-on.
Wobei natürlich nicht alle automatisch kompliziert sind.
Nein, also natürlich nicht. Wenn man aber mehr so der praktisch veranlagte Typ ist und das einfach mal ausprobieren will, dann gibt es auch Open-Source-Libraries, die einfach Recommendation oder die verschiedenen Recommendation-Algorithmen schon mitliefern, die man ausprobieren kann. Da hätten wir zwei im Angebot. Und zwar einmal das Lenskit von der GroupLens-Gruppe. Das ist diese Gruppe, wo der Paul Resnick, dessen Baby gerade zuerst vorgestellt habe,
also dieser dabei 97, war, der quasi die Recommender-System so eingeleitet
also
hat.
Also das waren so die Godfathers der Recommender-Systems. Das ist ein Open-Source-Kit für Recommender-Systems. Und das zweite ist das Duine-Framework. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht.
Nachdem es aus den Niederlanden kommt, traue ich mich auch nichts zu sagen, wie man den Namen richtig ausspricht. Wir verlinken auf jeden Fall beide. Da kann man Ratings und auch Feedback realisieren. Vielleicht kurz zur Erklärung. Ratings und Feedback, Eva, was ist das?
Ja, die klassische Ratings-Anwendung ist einfach, wenn zum Beispiel Amazon wenn Benutzer bei Amazon 4 Sterne, 5 Sterne geben, das ist ein Rating.
Und also die klassische Form, wie man irgendwie Sterne vergibt.
Genau, oder Bewertungen.
Irgendwelche Bewertungen. YouTube hat genauso diese Thumb up, Thumb, genau. Also Daumen hinunter und hinauf. Also das wären jetzt Ratings in dem Fall.
Genau. Und die will man errechnen, weil man einfach wissen will, zum Beispiel für ein gewisses Produkt, wie viele Sterne würde ein Benutzer geben. Und natürlich will man ihm dann nur jene Produkte vorschlagen, für die er möglichst viele Sterne beispielsweise geben würde.
Also ich probiere zu erraten, ob der Benutzer jetzt 5 Sterne geben wird, bei einem Film zum Beispiel.
Genau.
Und wenn ich das errate aufgrund meiner Algorithmen, dann sage ich, das ist ein guter Film für dich, weil da würdest du wahrscheinlich 5 Punkte oder 5 Sterne vergeben.
Genau.
Den würde er gerne ausleihen, dafür was bezahlen.
Genau.
Genau.
Ja. Einen Benutzer, der nur romantische Komödien mit 5 Sternen bewertet hat, werde ich sicher keinen Horrorfilm vorschlagen wollen. Insofern,
also man
genau merkt, das wird abgebildet.
Man merkt auch schon, dass da sehr viel Praxis im Hintergrund
man könnte
mitspielt.
Auch Geld dazu sagen.
Ja,
genau. Es gibt da auch zum Beispiel den Netflix-Preis, hat es gegeben. Netflix ist in Amerika, ich glaube, die größte Verleihgesellschaft, also die verleihen Filme. Und die wollen natürlich ihren Benutzern vorschlagen. Und die haben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 1 Million ausgeschrieben gehabt, 1 Million Dollar für die Leute, die mit ihren Testdatensätzen, ich glaube, um 10% bessere Vorschläge bringen. Ich glaube, sowas war es. Und kürzlich hat jemand diesen Preis gewonnen, ich glaube sogar mit österreichischer Beteiligung, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, traue mir jetzt nicht zu sagen.
Für den Wolfi muss immer alles mit österreichischer Beteiligung sein. Aber wir werden dem auf den Grund gehen.
Also ich glaube, er ist Linz, aber ich traue mir jetzt fast nichts mehr zu sagen. Auf jeden Fall mit diesem Framework, mit dem Duine-Framework, kann man eben solche Ratings oder Feedback, Daumen hinunter, Daumen rauf, realisieren und dadurch auch User-Profile schärfen und damit dann dementsprechend Vorschläge zu machen.
Ja, ich glaube, jetzt können wir überleiten.
Ja, zu unserer letzten Kategorie, der Schluss-Schnaps-Kategorie, das Thema in 2CL. Dann Eva, wenn ich dir das Schnapsglas reichen darf, dass du füllen kannst mit den 2CL Quintessenz.
Lieber austrinken.
Die Quintessenz von Recommender Systems. Was sind Recommender Systems für dich und was bringen sie in der Zukunft oder was helfen sie?
Ich glaube, der Hauptnutzen von Recommender Systems ist einfach das Hinweisen auf Informationen oder Produkte auch, die der User ohne Recommender-System nicht gefunden hätte. Und ich glaube, das ist ja genau das, was in Zukunft immer wichtiger sein wird. Sachen, die mit normalen Suchmaschinen in Zukunft vielleicht nicht mehr finden werde, das kann durchaus sein, dass ich die durch Recommender Systems finden kann. Also für mich schaut die Zukunft so aus, dass Recommender Systems irgendwann den klassischen Suchmaschinen sicher den Rang ablaufen werden.
Gerade unter dem Gesichtspunkt, wenn man schaut, wie schnell das Internet wächst, wird das sicher ein großes Thema in Zukunft sein. Gut, in dem Fall sind wir am Ende und ich möchte mich bei allen bedanken fürs Zuhören, die es bis zum Ende durchgehalten haben. Vielen Dank auch an unsere Forschungsgruppe, an die Datenbank- und Informationssysteme-Forschungsgruppe, an das Institut für Informatik und natürlich auch vielen Dank bei der Uni Innsbruck im Allgemeinen. Der Dominik hat mich gelehrt, ich muss Innsbruck sagen, nicht Innsbruck, damit mich alle verstehen und damit man die Stadt genau zuordnen kann.
Nach Tirol. Nur für unsere deutschen Zuhörer sollte es welche geben.
Auf jeden Fall vielen Dank an die Uni, die hat uns das gesamte Equipment zur Verfügung gestellt, dass wir da wirklich unter professionellsten Bedingungen aufnehmen können. Wir hoffen natürlich, dass es auch irgendwie gefallen hat und dass es auch Spaß macht und ihr in Zukunft wieder einschaltet und dass ihr es vielleicht auch weiter erzählt, sei es auf Facebook, Twitter oder auch, wenn es sein muss, ganz altmodisch persönlich irgendwem erzählen, dass es da ein nettes neues Podcast gibt, die Infoküche. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir irgendwie Feedback von euch bekommen, also Vorschläge für neue Themen, neue Rezepte, was wir so behandeln sollen in der Infoküche. Ihr könnt uns E-Mail schreiben, ihr könnt Kommentare auf unserer Homepage infoküche.at mit UE geschrieben natürlich zuschicken. Ihr könnt dort diskutieren und wir hoffen, dass wir da wirklich viel Feedback bekommen und was wir so in Zukunft machen sollen. Ein Thema, was wir auf jeden Fall auf der Liste haben, ist NoSQL. Wir haben es heute kurz angeschnitten. Das wollen wir auf jeden Fall in Zukunft einmal detailliert behandeln und da haben wir auch einige Spezialisten bei uns in der Forschungsgruppe. Zum Ende hin darf ich mich nochmal bedanken bei meinem Co-Moderator, dem Dominik.
Gern.
Und natürlich zu guter Letzt unser Hauptpunkt heute in unserer Infoküche bei unserer Chefköchin, der Eva. Vielen Dank fürs Kommen und das Erzählen von deiner Forschungsarbeit.
Gerne.
Und damit möchte ich allen noch einen schönen Tag wünschen und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Infoküche.